Stell dir mal vor, all dieser soziale Druck, die ständige Ablehnung und diese ganzen täglichen Widrigkeiten in deinem Leben sind absolut keine Strafen.
Mhm.
Stell dir vor, sie sind stattdessen, naja, so eine Art kosmisches Bootcamp, das dich ganz gezielt auf das Leben in einer himmlischen Stadt vorbereitet.
Das ist wirklich ein radikaler Perspektivwechsel.
Absolut. Und die Frage ist ja, wie verändert das die Art und Weise, wie du morgens aus dem Bett aufstehst? In unserer heutigen Analyse durchleuchten wir genau diese Idee.
Genau. Wir schauen uns nämlich an, wie der antike Text von Hebräer 12 dieses moderne Verständnis von Widerstand und Leid völlig auf den Kopf stellt.
Richtig. Ein Konzept, das in der Forschung oft als Citizens in Training bezeichnet wird. Wir stützen uns da vor allem auf die genialen Analysen von Dr. David R. De Silva. Und um zu verstehen, warum wir in Krisen eben nicht aufgeben dürfen, müssen wir zuerst mal erkennen, in was für eine Art von Kampf wir uns hier überhaupt befinden.
Ja, und dafür müssen wir gedanklich eine kleine Zeitreise machen. Wir starten nämlich nicht in einem ruhigen Hörsaal oder so.
Nee, wir landen direkt im Staub der Arena.
In dieser schweißtreibenden, blutigen Welt des antiken Sports.
Und dieser Wechsel der Kulisse, also der ist absolut essentiell, um die Wucht dieses Textes überhaupt greifen zu können.
Warum genau?
Naja, der Autor des Hebräerbriefs ändert zu Beginn von Kapitel 12 ganz bewusst seine Metaphorik. In den ersten Zeilen spricht er noch von einem Wettlauf, also einem klassischen Ausdauerrennen. Man stellt sich da Athleten vor, die so ein bisschen entspannt auf ihrer Laufbahn ihre Runden drehen.
Genau. Aber dann kippt die Stimmung wirklich dramatisch. Er wechselt plötzlich in den Nahkampf und spricht davon, dass sie noch nicht bis aufs Blut gekämpft haben.
Wow. Okay. Das ist eine Ansage.
Ja. Historische Analysen deuten hier stark darauf hin, dass wir nicht mehr vom Laufen reden. Es geht hier um antikes Boxen oder, was noch wahrscheinlicher ist, um das sogenannte Pankration.
Ah, das war doch diese extrem brutale Variante des Ringkampfes, oder?
Exakt. Eine fast regellose Art zu kämpfen, bei der Knochenbrüche und richtig schwere, blutige Verletzungen absolut an der Tagesordnung waren.
Wenn man sich das mal bildlich vorstellt, wird diese Aussage an seine damaligen Zuhörer ja fast schon zu einer Provokation.
Ja, absolut.
Er sagt den Leuten quasi, hey, ihr habt in eurem Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Das ist ein massiver Weckruf.
Mm.
Es klingt ja fast so, als wolle der Autor die Leute so ein bisschen beschämen. Nach dem Motto, ja, euer Leiden ist hart, aber es reicht noch lange nicht an das heran, was Christus am Kreuz an physischer und psychischer Zerstörung durchgemacht hat.
Genau das ist die rhetorische Absicht dahinter.
Aber was ich mich hier frage, dieser Kampf gegen die Sünde, von dem da die Rede ist, das klingt für unsere modernen Ohren oft nach so einem rein inneren, moralischen Ringen. Dabei ging es damals doch um etwas viel Handfesteres, oder?
Ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist kein abstraktes, privates Grübeln im stillen Kämmerlein. Wenn der Text hier von der Macht der Sünde spricht, dann meint er den massiven, also den ganz realen Konflikt mit der feindseligen Gesellschaft.
Okay.
Wir müssen uns die Realität dieser frühen Christen mal vor Augen führen. Die wurden nicht nur, naja, ein bisschen schief auf dem Marktplatz angeschaut,
sondern
die erlebten massiven sozialen und wirtschaftlichen Druck. Sie wurden zum Beispiel aus den Handwerksgilden ausgeschlossen, was damals oft den absoluten finanziellen Ruin bedeutete.
Ach krass.
Ja, sie verloren Erbschaften, wurden öffentlich diffamiert und teilweise von ihren eigenen Familien verstoßen. Die Gesellschaft versuchte sie sprichwörtlich in den Schwitzkasten zu nehmen, um sie zur Unterwerfung zu zwingen.
Und wenn diese Christen dann einfach Frieden mit der Gesellschaft geschlossen hätten, also ihren Glauben einfach aufgegeben hätten, um wieder akzeptiert zu werden?
Dann hätte das in der Logik dieser Arena-Metapher bedeutet, den Ring feige und ehrlos zu verlassen.
Verstehe. Und genau an diesem Punkt, also wenn man eigentlich nur noch am Boden liegt und aufgeben will, führt der Text dieses Konzept der sogenannten Paidei ein.
Richtig. Und hier dreht sich wirklich das komplette Weltbild um. Leiden wird plötzlich nicht mehr als ein Zeichen dafür interpretiert, dass Gott wütend auf einen ist.
Dieser Perspektivwechsel ist ja der Kern der ganzen Argumentation. Was genau heißt Paideia eigentlich?
Dieses griechische Wort lässt sich ziemlich schwer mit nur einem einzigen deutschen Wort übersetzen. Es bedeutet Formen der Erziehung, tiefgreifende Bildung, Charakterformung oder eben intensives Training.
Okay, also eher so in Richtung Ausbildung.
Genau, und um das zu untermauern, zitiert der Autor des Hebräerbriefs eine Passage aus den Sprüchen des Alten Testaments. Das Spannende ist, er nutzt dafür die griechische Übersetzung, die sogenannte Septuaginta.
Und das macht einen Unterschied.
Einen massiven theologischen Unterschied. Im hebräischen Originaltext liest sich die Stelle nämlich eher wie eine bloße Analogie. Da steht sinngemäß, Gott erzieht uns, so wie ein menschlicher Vater seinen Sohn erzieht.
Ah, okay. Aber in der griechischen Fassung, die der Autor hier ganz bewusst wählt, wird aus dieser, dieser weichen Analogie ein knallharter, direkter Beweis, richtig?
Exakt.
Da heißt es plötzlich, Gott züchtigt jeden Sohn, den er aufnimmt. Das bedeutet, diese Widrigkeiten sind eben keine Strafe für irgendein Fehlverhalten, sondern der unwiderlegbare Beweis der Adoption in Gottes Familie.
Das hast du perfekt zusammengefasst. Der Text argumentiert hier wirklich messerscharf. Wer dieses harte Training nicht durchmacht, ist ein illegitimes Kind. Der gehört gar nicht wirklich zur Familie.
Wow. Das ist eine geniale rhetorische Umkehrung von diesem gesellschaftlichen Stigma.
Ja, absolut. Die Nachbarn sagten quasi, seht ihr, ihr leidet, ihr seid arm, ihr werdet verstoßen, eure Götter haben euch offensichtlich verlassen.
Und der Hebräerbrief kontert dann, nee, ihr versteht das völlig falsch. Weil wir leiden, wissen wir, dass wir die bevorzugten Erben sind.
Richtig. Es gibt dazu übrigens auch total faszinierende historische Parallelen.
Echt? Zum Beispiel?
Der römische Philosoph Sinniger beschreibt in seinem Werk De Providentia eine ganz ähnliche Denkweise. Er argumentiert, dass die Götter die Weisen abhärten. Er zieht da den Vergleich zu spartanischen Vätern, die ihre Kinder öffentlich auspeitschen ließen.
Oh Gott. Das klingt für uns heute natürlich absolut barbarisch.
Ja, das tut es. Aber der Zweck in der Antike war hier nicht punitiv, also es ging nicht um Strafe. Es war probativ. Es ging um den Beweis des Mutes, um ja die Schmiedung eines eisernen Charakters. Die Götter, so sagt Seneca, prüfen diejenigen am härtesten, die sie am meisten lieben.
Das erinnert mich stark an diese extremen Auswahlverfahren von militärischen Spezialeinheiten, also wie dem KSK oder den Navy SEALs in ihrer berüchtigten Hell Week.
Das ist ein sehr passender Vergleich.
Wenn die Ausbilder da die Rekruten an den Rand des Zusammenbruchs treiben, im eiskalten Wasser, tagelang ohne Schlaf, die tun das ja nicht, weil sie diese Leute hassen. Im Gegenteil, sie tun das, um jeden Filter durchlässig zu machen, um den wahren Charakter freizulegen und sie auf Einsätze vorzubereiten, bei denen es um Leben und Tod geht.
Genau so ist es.
Der Schmerz ist da kein Zeichen von Ablehnung, sondern quasi der Eintrittspreis für die Elite. Aber, und hier müssen wir jetzt echt mal kurz eine rote Linie ziehen.
Ja, das ist wichtig.
Es gibt eine enorme Gefahr, wie dieser Text in der Geschichte missbraucht wurde. Und das dürfen wir auf keinen Fall unkommentiert lassen. Dr. De Silva warnt davor ja auch sehr eindrücklich.
Das ist eine essentielle Warnung, absolut. Wir müssen diesen Text in seinem ganz spezifischen historischen und literarischen Kontext belassen. Das Konzept der Paideia darf unter gar keinen Umständen in unserer modernen Welt missbraucht werden.
Also um Dinge wie häusliche Gewalt oder so zu rechtfertigen?
Jetzt genau. Weder häusliche Gewalt, Missbrauch, chronische Krankheiten noch strukturelle Armut dürfen jemals als göttliche Erziehung romantisiert oder gerechtfertigt werden.
Das wäre eine toxische und wirklich fatale Fehldeutung.
Ja. Der Text spricht hier ausschließlich über den sozialen Druck, diese Feindseligkeit und die Nachteile, die Menschen aufgrund ihrer radikalen Loyalität zu ihrem Glauben erfahren. Es geht um den Preis der Überzeugung.
Also nicht um die Rechtfertigung von blindem Schicksal oder gar menschlicher Gewalt.
Exakt.
Okay, das ist wichtig. Wenn man aber in dieser Metapher bleibt und tagtäglich diese Schläge in der Arena einstecken muss, dann ist die Versuchung, einfach das Handtuch zu werfen, natürlich trotzdem erdrückend.
Natürlich, man ist irgendwann einfach am Ende.
Genau, deshalb spricht der Text ja auch davon, die schlaffen Hände und die wankenden Knie wieder stark zu machen. Der Autor weiß ganz genau, dass so ein kollektiver Abfall droht, so eine Art Resignation der gesamten Gemeinschaft.
Und um zu zeigen, wie fatal es wäre, jetzt dem Druck dieser Gesellschaft nachzugeben, holt er ein extrem drastisches, historisches Negativbeispiel aus dem Alten Testament hervor.
Nämlich Esau.
Genau. Esau ist in diesem Kontext die ultimative Warnung vor der Kurzsichtigkeit. Die Geschichte aus dem Buch Genesis kennen ja viele. Esau kommt völlig erschöpft und hungrig von der Jagd zurück.
Und sein Zwillingsbruder Jakob hat gerade diesen Linseneintopf gekocht.
Richtig. Und genau in diesem Moment akuter physischer Schwäche verkauft Esau sein gesamtes Erstgeburtsrecht. Und das bedeutete damals nicht nur den doppelten Anteil am Erbe, sondern auch die spirituelle Führung der Familie.
Und das alles für eine einzige flüchtige Mahlzeit.
Ja, der Hebräerbrief nutzt Esau hier als die personifizierte Apostasie, also den kompletten Glaubensabfall.
Des Briefes überträgt, die gesellschaftliche Akzeptanz, nach der sich diese frühen Christen sehnten, also der alte Job, das ruhige Leben ohne Konflikte, verhält sich zu den ewigen Belohnungen Gottes exakt so wie dieser billige Teller Linsensuppe zum ewigen Erstgeburtsrecht.
Das ist ein toller Vergleich.
Das ist doch so, als würde dir jemand ein garantiertes, unangefochtenes Millionenlotterielos in die Hand drücken. Und auf dem Weg zur Bank kriegst du plötzlich wahnsinnigen Hunger. Anstatt jetzt eine Stunde zu warten, gehst du an den nächsten Bahnhofsgrill und tauschst dieses Millionenlos gegen einen schnellen Burger ein.
Ja.
Einfach nur, weil dein Magen in diesem einen kleinen Moment knurrt. Es ist eine unfassbare, fast schon tragikomische Fehleinschätzung von Wert.
Und der Autor belässt es nicht nur bei dieser Fehleinschätzung, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er verknüpft rhetorisch sehr clever zwei Ereignisse aus Esaus Leben, die in der biblischen Erzählung eigentlich Jahrzehnte auseinanderliegen.
Okay, welche sind das?
Den Verkauf des Erstgeburtsrechts in jungen Jahren. Und dann den Moment viel später am Sterbebett des Vaters Isaak. Da stellt Esau nämlich fest, dass der Segen unwiderruflich weg ist.
Mhm.
Der Text zieht das zusammen und feuert diese drastische Warnung ab. Esau fand keinen Raum für Buße, obwohl er diese unter Tränen suchte.
Okay, da muss ich jetzt aber wirklich mal kurz einhaken.
Ja.
Das klingt extrem hart. Ist das nicht eine furchtbar unbarmherzige, also fast schon grausame Sichtweise?
Wie meinst du das genau?
Naja, man macht aus einer akuten Notlage heraus, wenn man völlig am Ende und erschöpft ist, einen einzigen dummen Fehler. Und zack, man ist für immer und ewig draußen. Selbst wenn man weint und es wirklich bereut.
Das ist eine super wichtige Frage. Und das ist genau der Punkt, an dem wir klären müssen, was wahre Reue in diesem Kontext eigentlich bedeutet. Es geht hier nicht darum, dass Gott nachtragend ist oder Fehler nicht verzeiht.
Sondern?
Es geht um die Mechanismen des menschlichen Herzens. In der Theologie dieser Zeit wird Reue nicht als ein, naja, als ein Schalter verstanden, den wir einfach aus eigener Kraft jederzeit umlegen können, nur weil uns die Konsequenzen unseres Handelns plötzlich nicht mehr gefallen.
Ah, okay.
Oberflächlichen Komfort zu opfern, dann verhärtet sich das Herz irgendwann. Esau wollte sein Erstgeburtsrecht am Ende nicht aus echter Einsicht zurück.
Er hasste einfach nur die Konsequenzen seines Verlustes.
Exakt. Wahre Reue erfordert eine innere Transformation, eine komplette Umkehr der eigenen Werte. Und für diese Transformation war Esaus Herz zu diesem Zeitpunkt schlichtweg nicht mehr fähig. Er hatte sich selbst seiner Fähigkeit zur Umkehr beraubt.
Verstehe, das leuchtet ein. Es ist also keine willkürliche göttliche Rache, sondern quasi die natürliche Endstation von kontinuierlichen Kompromissen.
Ganz genau.
Und wenn man das mal auf unsere heutige Zeit überträgt, wird dieses Konzept des Esau-Syndroms, wie die Silva das nennt, noch viel brisanter. Mal ehrlich, dieses Syndrom zeigt sich in der westlichen Welt doch heute vor allem in einer Art domestiziertem Handzahmen-Glauben.
Ein Glaube, der völlig in die Privatsphäre verbannt wurde, meinst du?
Ja, total. Man geht vielleicht am Wochenende in einen Gottesdienst, aber am Montag im Büro darf dieser Glaube den ungestörten Alltagstrott bloß nicht durcheinander bringen. Man weicht jeden Konflikt aus, um bloß nicht aufzufallen.
Völlig richtig. Man tauscht die radikale Nachfolge und diesen tiefen moralischen Anspruch gegen diese moderne Wohlstandsillusion ein.
Man hat seine tiefere geistliche Bestimmung quasi unsichtbar gemacht, um in Ruhe die Linsensuppe der gesellschaftlichen Anerkennung auslöffeln zu können.
Ein sehr starkes Bild. Und genau um zu verhindern, dass die Zuhörer diesen fatalen, schleichenden Tausch machen, ändert der Autor des Hebräerbriefs nun seine Taktik.
Er schaltet um.
Ja, er weiß, reine Warnung vor dem Esau-Syndrom reicht nicht aus. Er muss ihnen zeigen, was sie tatsächlich gewinnen können. Er malt ihnen das in atemberaubenden Kontrasten aus und nutzt dafür das Bild von zwei sehr unterschiedlichen Bergen.
Den Berg Sinai und den Berg Zion.
Ganz genau.
Das ist echt eine meiner absoluten Lieblingspassagen in dem Text, weil sie so unglaublich bildgewaltig ist.
Lass uns zuerst mal den Berg Sinai betrachten.
Gerne. Das ist ja der Ort, an dem im Alten Testament der Bund zwischen Gott und den Israeliten geschlossen wurde.
Genau. Und der Text beschreibt diesen Ort als einen physischen, greifbaren Albtraum. Es ist ein Berg, der von loderndem Feuer, pechschwarzer Dunkelheit und einem ohrenbetäubenden Wirbelsturm umhüllt ist.
Und die Tabus rund um diesen Berg sind extrem.
Absolut. Wenn auch nur ein streunendes Tier den Berg berührt, muss es sofort gesteinigt werden. Die schiere Panik, die dieser Ort auslöst, ist so groß, dass der Text sogar Mose, also den großen Propheten, zittern lässt.
Interessanterweise datiert der Autor hier Moses Angst rhetorisch um. In der Genesis äußert Mose diese Angst eigentlich erst viel später, nach dem Vorfall mit dem goldenen Kalb. Aber der Hebräerbrief zieht das hierher, um die reine physische Furcht vor diesem Berg noch zu verstärken.
Okay. Aber warum malt er ein so extrem düsteres Bild vom Sinai?
Er tut das, um die theologische Logik des Alten Bundes darzustellen. Der Sinai steht für ein System, das auf unüberwindbarer Distanz und Furcht basiert. Gott ist dort so heilig und so gefährlich für den sündigen Menschen, dass jede unautorisierte Annäherung tödlich endet.
Es ist also ein System der strikten Trennung.
Genau. Und der Autor präsentiert dieses furchteinflößende Bild, um die Empfänger des Briefes quasi zu fragen, wollt ihr wirklich dorthin zurück? Wollt ihr in ein System zurückkehren, in dem ihr vor Angst zittern müsst und Gott in unerreichbarer Ferne bleibt?
Wohl kaum. Und dann stellt er den ultimativen Gegenentwurf direkt daneben. Den Berg Zion.
Und der Zion ist das genaue Gegenteil.
Es ist nicht dunkel und furchteinflößend, sondern es ist die himmlische Stadt, das unsichtbare, aber ewige Reich. Der Text beschreibt es wie das ultimative VIP-Fest. Myriaden von Engeln, die in einer feierlichen, total freudigen Versammlung zusammenkommen.
Es ist die Gemeinde der Erstgeborenen, was natürlich ein direkter, ziemlich genialer Seitenhieb auf Esau ist, der genau diesen Status ja gerade weggeworfen hat.
Ha, stimmt. Und der entscheidende Unterschied liegt hier im Blut, oder?
Ja. Der Text sagt, dass das Blut Jesu ein besseres Wort spricht als das Blut Abels.
Als Abel damals von seinem Bruder Kain ermordet wurde, schrie sein Blut ja vom Boden nach Rache und ausgleichender Gerechtigkeit.
Richtig. Aber das Blut Jesu am Kreuz spricht von völliger Vergebung. Es reinigt die Akte, es löscht die Schuld und gewährt direkten, unzensierten Zugang zu diesem himmlischen Fest.
Hier sehen wir echt einen meisterhaften Appell an so eine rationale Vorteilsabwägung.
Ja, der Autor führt die Zuhörer an einen intellektuellen Scheideweg. Er zeigt ihnen den düsteren Sinai der Vergangenheit und den leeren, bedeutungslosen Linseneintopf der feindseligen Gesellschaft auf der einen Seite.
Und auf der anderen Seite zeigt er ihnen den Zion. Eine ewige, jubelnde Willkommensparty, bei der sie bereits ganz offiziell als Bürger registriert sind.
Genau, das Ziel dieses ganzen harten Trainings, dieser schmerzhaften Paideia aus dem ersten Segment, ist exakt die Vorbereitung auf diese Staatsbürgerschaft.
Das ist der Punkt, in dem die Theorie absolut praktisch wird. Wenn du uns gerade zuhörst, warum solltest du dich angesichts all des Stresses, der Ausgrenzung oder der Alltagskämpfe überhaupt darum kümmern, charakterstark zu bleiben?
Das ist die entscheidende Frage.
Stell dir mal vor, du sitzt in einem feuchten, furchterregenden Hochsicherheitsgefängnis, wo dich alle hassen und ablehnen. Und dann bietet man dir an, direkt in die pulsierendste, sicherste und freudigste Metropole des Universums umzuziehen.
Mhm.
Und der absolute Clou ist, die astronomisch teure Eintrittskarte hat Jesus bereits vollständig für dich bezahlt. Warum in aller Welt würdest du dich da an die Gitterstäbe deiner Zelle klammern und dort bleiben wollen?
Diese Veranschaulichung macht die theologische Absicht des Textes wirklich sehr greifbar. Wir wissen nun, welches unglaubliche Erbe wartet und warum der Weg dorthin so hart ist.
Aber wir sind noch nicht ganz am Ende.
Nein, der Autor des Hebräerbriefs hat noch ein letztes, ziemlich dramatisches Ass im Ärmel.
Bevor die Gläubigen endgültig in diese himmlische Stadt einziehen, gibt es noch ein letztes kosmisches Ereignis. Etwas, das die gesamte bisherige Realität komplett einreißen wird. Eine letzte große Erschütterung.
Richtig, das große Beben, das Finale dieses Kapitels. Der Autor zitiert hier den alten Propheten Haggai. Dort spricht Gott und sagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel.
Das ist also kein lokales Erdbeben, das ist ein universeller Reset.
Absolut. Und der Autor nutzt hier ein sehr spezifisches griechisches Konstrukt. Er sagt, juti hapax.
Was so viel bedeutet wie noch einmal und dann nie wieder, oder?
Exakt. Es geht um eine absolute Finalität. Wir sprechen hier über die Eschatologie des Textes, also sein Verständnis vom Ende der Welt.
Mhm.
Der Hebräerbrief sagt nicht, dass diese materielle Welt irgendwann einfach nur ein bisschen renoviert oder spirituell frisch gestrichen wird. Er behauptet ganz radikal, alles, was erschütterlich ist, wird komplett und restlos entfernt.
Das liest also die gesamte materielle Schöpfung, unsere gesellschaftlichen Strukturen, Regierungen, Bankkonten und Statussymbole ein.
Alles. Das Universum wird quasi ausgesiebt. Und was im Sieb bleibt, ist ausschließlich das unerschütterliche Reich Gottes, das Reich des Zions, das schon jetzt jenseits unserer sichtbaren Realität existiert.
Das ist echt ein unfassbar radikaler Schnitt. Alles, worauf wir im Alltag unsere Sicherheit bauen, verschwindet.
Ja.
Und was ist laut dem Text die einzige logische, angemessene Reaktion auf so eine unvorstellbare Aussicht und dieses garantierte Erbe? Der Text gibt die Antwort Dankbarkeit zeigen.
Aber wir müssen hier echt aufpassen, denn Dankbarkeit bedeutet im antiken Kontext nicht das, was wir heute darunter verstehen.
Es bedeutet nicht, nach dem Erhalt eines Geschenks artig eine kleine Dankeskarte zu schreiben.
Richtig. Wir müssen das durch die Linse des antiken Patronagesystems betrachten. In der römischen Antike gab es ja keine staatlichen sozialen Auffangnetze, keine Versicherungen oder so. Es gab nur Patrone und Klienten.
Okay.
Wenn ein extrem reicher Patron einem einfachen Bürger ein massives Geschenk oder Schutz gewährte, dann war das keine freie Charity, wie wir sie heute kennen. Es war der Beginn eines bindenden, lebenslangen Vertrages. Du wurdest zum Klienten.
Und wie sah diese Dankbarkeit dann aus?
Dankbarkeit zu zeigen bedeutete nicht einfach Danke zu sagen, sondern absolute, öffentliche, tätige Loyalität zu beweisen. Du hast ab diesem Moment die Interessen deines Patrons zu deinen eigenen gemacht.
Ah, okay. Wenn der Autor also zur Dankbarkeit aufruft, fordert er tiefe, ehrfürchtige Hingabe. Er fordert, dass wir unsere eigenen egoistischen Pläne aufgeben und uns völlig in die Mission dieses unerschütterlichen Reiches einklinken.
Ganz genau so ist es gemeint.
Aber da kommt direkt mein nächster Pushback. Der Text endet nämlich mit einem echten emotionalen Schleudertrauma. Er begründet diese geforderte Hingabe im allerletzten Vers mit einem Zitat aus Deuteronomium: Gott ist ein verzehrendes Feuer.
Ja.
Moment mal. Wir kommen gerade bildlich von der schönsten himmlischen Festparty auf dem Berg Sion. Die Musik spielt, die Engel singen uns ein Willkommenslied und plötzlich ist Gott wieder ein verzehrendes Feuer. Zerstört das nicht diese ganze feierliche, intime Stimmung, die der Text so mühsam über das Kapitel hinweg aufgebaut hat?
Das ist ein brillant formuliertes Paradoxon, das wirklich oft missverstanden wird. Es geht hier nämlich darum, die moderne westliche Wohlstandsillusion zu durchbrechen.
Inwiefern?
Wir denken ja oft, naja, Gott ist pure Liebe, also hat er keine Erwartungen an mich. Er ist quasi mein kosmischer Dienstleister. Aber Erlösung ist im biblischen Sinn kein billiges Geschenk ohne Verpflichtungen.
Sondern?
Medaille.
Okay, das macht Sinn.
Ein Gott, der mächtig genug ist, das gesamte Universum zu erschüttern und nur das Ewige stehen zu lassen, verlangt auch angemessene Ehrfurcht. Das verzehrende Feuer ist nicht dazu da, die Gläubigen zu vernichten, sondern um alles Unechte, Egoistische und Erschütterliche aus ihnen wegzubrennen.
Damit am Ende nur das reine Gold der echten Zugehörigkeit übrig bleibt. Was bleibt, ist reine, tiefe Ehrfurcht und Dankbarkeit.
Genau so ist es.
Wahnsinn, was für eine Reise. Wir haben in dieser Analyse heute echt eine enorme Strecke zurückgelegt. Lass uns das noch einmal kurz bündeln.
Gerne.
Wir sind gestartet im blutigen, schweißtreibenden Boxring der antiken Paideia, wo wir gelernt haben, dass massive Widerstand und sozialer Druck nicht als Strafe, sondern als knallhartes Training für unseren Charakter und als Beweis unserer Zugehörigkeit dienen.
Mhm.
Dann haben wir am Lagerfeuer von Esau gesessen und gesehen, wie fatal es ist, das ewige Erstgeburtsrecht für die schnelle Befriedigung und gesellschaftliche Anpassung wegzuwerfen, bis das Herz unfähig zur Umkehr wird.
Richtig.
Wir haben den dunklen, von Angst geprägten Berg Sinai hinter uns gelassen, um VIP-Tickets für das ewige Fest der Engel auf dem Berg Zion zu lösen. Und schließlich haben wir in die Zukunft geblickt, auf dieses ultimative kosmische Erdbeben, das alles Materielle hinwegfegen wird, um uns mit tiefer, handelnder Dankbarkeit zurückzulassen.
Und all diese historischen und theologischen Schichten, die zwingen uns am Ende zu einer sehr persönlichen, sehr modernen Entscheidung. Wir müssen radikal hinterfragen, worauf wir eigentlich unsere Lebensenergie verwenden.
Absolut. Und damit komme ich direkt zu dir, der uns gerade zuhört. Fühlst du dich durch die ständigen Widerstände deines Alltags, durch den sozialen Druck oder den Gegenwind für deine Überzeugungen erschöpft?
Das kennen wir ja alle.
Genau. Vielleicht ist genau heute der Tag, an dem du aufhörst, diese Widrigkeiten als ungerechte Strafe zu sehen. Vielleicht erkennst du sie als dein ganz persönliches kosmisches Bootcamp für die himmlische Stadt.
Das wäre doch ein schöner Perspektivwechsel.
Und ich möchte dich mit einem letzten, provokanten Gedanken verabschieden. Einfach etwas zum Weiterdenken auf den Weg zur Arbeit oder heute Abend auf der Couch.
Schieß los.
Stell dir mal vor, dieses kosmische Beben aus dem Text würde nicht irgendwann in ferner Zukunft passieren, sondern exakt heute Nachmittag in deinem eigenen Leben. Wenn alles, was nur vorübergehend gesellschaftlich konstruiert oder materiell greifbar ist, dein beruflicher Status, dein Kontostand, die Bewunderung deiner Kollegen, deine allzu bequemen Gewohnheiten, wenn all das durch dieses Beben plötzlich unwiderruflich weggeschüttelt würde, was genau würde in deinem Leben dann noch unerschütterlich stehen bleiben?
Das ist eine Frage, die man sich wirklich mal stellen sollte.
Wir bedanken uns fürs Zuhören, wir wünschen dir ein richtig gutes Training da draußen und bis zum nächsten Mal.